Christian Karas, ich kenne dich sehr viel länger, als du mich kennst, denn ich habe dich aus dem Off beobachten dürfen. Ich habe zu meinem Geburtstag 2006 von Peter Jörgensen, einem Studienkollegen von mir, der als Pastor in der Gemeinde im Wedding arbeitet, dieses Büchlein geschenkt bekommen.
Nicht schlecht, wa?
Ja, nicht schlecht. Und ich habe dieses Büchlein gelesen und ich war schier begeistert. Die Unterschrift heißt ja dann Exerzitien auf der Straße. Und da stand etwas drin über eine Arbeit, die du hier in Berlin-Kreuzberg machst, als jemand, der bei den Jesuiten beheimatet ist, wo du etwas ganz Neues an Exerzitienarbeit machst, was einerseits alt ist, aber andererseits auch ganz neu ist, weil du es einfach in diesen Stadtteil, in diese Stadt und in die Umgebung, in die es dann auch hineingehört, neu wahrgenommen, neu interpretiert hast. Und das fand ich außerordentlich spannend. Und seit 2006 gibt es diese Idee, diese Impulse von meiner Seite. Ich würde dich nicht nur kennenlernen, ich würde dich nicht nur erleben, sondern ich würde auch gerne mit der Bethania-Gemeinde gucken, was passiert, wenn wir gemeinsame Schritte gehen, wenn wir gemeinsame Erfahrungen miteinander machen.
Na, lernen wir uns erstmal kennen.
Was wir lernen können von dir. Genau, wenn wir dich kennenlernen wollen, also wir können uns jetzt alle vermutlich nicht so einfach vorstellen, aber vielleicht sagst du erstmal, wer bist du überhaupt und was machst du überhaupt?
Das ist ja da gibt es keine Antwort. Ich kann ja immer nur tasten, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer ihr seid. Also, du weißt, wer du bist, ja? Na super.
Richtige Antwort.
Also, ich habe mich vorgetastet in meinem Leben und brauche jetzt nicht alles zu erzählen, aber bis zu meinem 35. Lebensjahr habe ich nirgendwo länger als 3 Jahre gewohnt. Also ich bin irgendwie so von Geburt an Reisender. Und hatte gedacht, das werde sich auch in meinem Leben fortsetzen. Aber jetzt bin ich fast genauso lange sesshaft in Berlin. Und das ist ja ein ganz windiger Punkt. Dieser Moment, wo man vom Nomaden zum Sesshaften wird. Also das ist ja diese Ecke, wo Israel seinen Glauben verloren hat weitgehend. Oder in Gesetze gefügt hat. Und da ist ja Jesus reingegangen und hat gesagt, also wir müssen da wieder zurück. Wir müssen in dieses Nomadische, in dieses Offene wieder zurück. Das ist ja seine ganze Botschaft. Also er wollte ja das Judentum erneuern. Und genau an dem Punkt, wo es, man muss sich dann immer an seine alte Liebe erinnern, wenn man sich erneuern will. Man muss zurückgehen, wo es gut gewesen ist. Und das war eben genau in dieser Glaubenserfahrung im Zug durch die Wüste. Und dann im Sesshaft werden, richtig, aber dabei nicht alles zu verlieren. Und so ist dann immer eine Erneuerung mal nötig. Wieder anzuknüpfen an die erste Liebe in der Ehe oder in Beziehungen oder eben auch mit Gott. Und da an der Strecke ist er gescheitert, weil wir nicht mitgespielt haben. Und daran scheitern viele Gemeinden. Und immer wieder ist es diese Frage, kommen wir an unsere erste Liebe wieder ran? Und da habe ich in dem Punkt, bin ich gestoßen worden, jetzt geh mal in die Fabrik als Arbeiter. Also gehe, im Nachhinein sage ich das bloß, gehe also denselben Weg, den Gott geht, der seinen Sohn schickt und darauf verzichtet, Gott zu sein, so sichtbar und Mensch wird. Also diesen Schritt der Menschwerdung, er bleibt ja ganz Gott, aber in diesem Schritt der Menschwerdung hat er mich geschickt in die Fabrik als Arbeiter. Also nach meinem Studium, alles, was ich gemacht habe. Und ich bin dann nach Frankreich gegangen, 3 Jahre, und habe da in der Fabrik gearbeitet und habe so eine Schnellausbildung als Dreher gemacht. Und damit bin ich in Berlin, in diese Kleinstadt Berlin. Wenn man aus Paris kommt, ist das wirklich ein winzig Ort hier. In diese Kleinstadt Berlin gekommen, damals noch West-Berlin. Und habe sofort Arbeit gekriegt, damals war das noch so möglich, und bin bis zu meiner Entlassung eben in der Fabrik geblieben. Nicht wissend, was Gott damit vorhat. Nicht wissend. Ich habe das nicht gewusst. Aber ich habe gemerkt, das war richtig und die Menschwerdung ist richtig und Jesus ist natürlich Gottes Sohn auch die 30 Jahre, wo er nichts gesagt hat. Und ich habe da auch nicht viel gesagt. Also ich habe da schon mich engagiert und so, aber ich habe da nie als irgendwie Theologe was gesagt.
Du bist also Theologe, du hast Theologie studiert?
Ja, Philosophie
und,
auch.
Und Philosophie auch und auch beendet?
Ja.
Und dann bist du in die Fabrik als Dreher gegangen.
Genau.
30 Jahre.
Ja.
Bis zur Rente.
Ja.
Bis hier in Berlin.
Du, ist doch nicht so ungewöhnlich.
Bist
das waren viele Menschen.
Bist du eigentlich auch ein Priester?
Ja.
Auch ein Priester. Weil die bunten Bilder mit den 2, 3, 4 Leuten, mit denen ich sprach, also dass wir heute dich zu Besuch haben, da merkte ich so, da kam so ganz viel an Bild, wie so ein Priester aussieht. Was ist denn eigentlich?
Ja, ich habe da immer eine Latzhose angehabt.
Also eine etwas andere Arbeitskleidung als deine Kollegen, oder?
Ja, das ist eben genau der Punkt. Ist Glaube Arbeit? Ist Glaube, also auch Verkündigung, also ich will das ja nicht schlecht machen, so die Arbeit eines Pastors, da wird Arbeit
danke,
drin sein.
Danke.
Da wird Arbeit drin sein. Aber ich habe meinen Auftrag so nie als Arbeit, deshalb auch Exerzitienarbeit, ich mache da nichts.
Also ich würde vorsichtshalber mal sagen, ich würde auch sagen, es ist eine Haltung.
Genau, also du hast vorhin Berufung
macht die
gesagt.
Haltung Arbeit, genau, aber ja. Es ist nicht eine Arbeit.
Ja, finde ich auch. Ist Mutter Arbeit? Natürlich ist Arbeit, aber Mutter zu werden selbst ist ja nicht unter dem Titel Arbeit abzubuchen, oder?
Es ist auch nicht hilfreich, das zu versuchen. Genau, ja, Identität ist eine große Chance auch für die Väter, wenn die Mütter das aufnehmen können.
Also deshalb bin ich mit dem Wort Arbeit als Arbeiter unheimlich vorsichtig. Aber ich weiß, dass ich vielleicht eine Engführung des Wortes habe, weil das schnell auch Lohnarbeit ist. Und ich denke, da kommen wir mit bei Gott nicht so weit.
Gab es eine Gemeinschaft neben der Arbeit als
Dreher? Ja, klar. Also man muss auch Freunde haben, mit denen man über die Erfahrung redet. Und das war für mich immer klar, man kann nur als eine Gemeinschaft hierher gehen. Und wir waren zu dritt und haben hier zu dritt auch irgendwo gearbeitet und uns ausgetauscht. Und das würde auch nicht reichen. Wir haben eine Gruppe von Arbeitergeschwistern, so nennen wir uns, wo wir uns in Berlin ab und zu treffen oder auch deutschlandweit treffen, so alle halbe Jahr. Und das ist auch wichtig, so das ins Wort zu kriegen. Also die eigenen Erfahrungen ins Wort zu kriegen. Und das ist typisch für Exerzitien. Also Exerzitien heißt ja bloß üben. Aber der wichtige Punkt ist, also diese Aufmerksamkeit zu üben und darüber zu reden. Und deshalb gibt es immer eine Begleitung, also in dem Falle vielleicht in einer kleinen Gruppe oder als Einzelbegleitung, wo ich über das, was ich am Tag erlebt habe, rede. Denn sonst bleibe ich nur in meinen Vorurteilen hängen. Die gibt es genug, also die entdeckt man dann auch. Aber um ein Stückchen da rauszutreten, ist es gut, es vor anderen zu reden. Und meistens erlebe ich es dann schon selbst anders, wenn ich drüber rede. Aber manchmal helfen mir auch die anderen, mal nachzufragen oder eine andere Erfahrung daneben zu stellen, um mit meiner eigenen Erfahrung zu wachsen. Also nicht in dem Topf zu bleiben, sondern wieder nomadisch zu werden und zu wachsen. Also dieses Nomadische im Glauben auch zu entdecken oder in der Existenz zu entdecken.
Sag mal, David, du bist doch Jesuit.
Ja.
Wenn man so über Jesuiten was hört, dann hört man, das sind doch die Gebildeten, Mittelalter, spätes Mittelalter sogar mit der Geschichte beauftragt, die Inquisition zu leiten, die Kettenhunde des Papstes. Also die Bilder, die wir haben oder auch die Literatur, die wir häufig kennen über die Jesuiten, scheint ja so ganz anders zu sein als das, wofür du stehst. Kannst du uns da vielleicht mal so ein paar Sätze zu sagen, was man über Jesuiten wissen sollte?
Also erstmal bin ich ganz offiziell als Jesuit dahin geschickt worden. Also das ist schon in Identität damit. Aber vielleicht haben wir manchmal die Chance, nach außen was zu zeigen und das Kleine ein bisschen zu verstecken. Also es sind sehr viele Jesuiten, also im Gefängnis, als Gefängnisfahrer oder als Wissenschaftler, also das ist sehr vielfältig. Der Kern ist, das hast du vorhin mich so gefragt, Katharina, also ob wir Klöster haben. Also wir haben, das ist genau das Gegenteil. Also wir sind nicht eine Gruppe, zu der wir einladen und kommt mal und guckt mal und macht mal und meditiert mal, sondern die Grundidee ist die, also eine Gemeinschaft zu sein, die an Krisengebieten geht. Also da, wo es nicht klappt, da, wo Unfriede ist. Also in diesen Unfrieden zu gehen, um als Christen Gottes Segen zu bitten zum Frieden. Und das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise. Und da es eine Riesengemeinschaft ist, ich weiß nicht, sind vielleicht, also auf über 20.000 weltweit ist es natürlich auch, und dann weltweit, kann man jede Geschichte, die man will, da unterbringen. Und wenn man Interesse hat, das zu sagen, was du gesagt hast, dann stimmt's. Und wenn man das Gegenteil sagen will, stimmt's halt auch.
Aber es, wie ich habe es nur gebracht, weil ich auch in der Vorbereitung genau diese Sätze hörte, und es ist auch erstaunlich, welche Bilder wir häufig im Kopf haben, wenn es zum Beispiel um Priester geht oder wenn es zum Beispiel um die Jesuiten geht. Und es ist da auch eben wichtig, sich auf neue Erfahrungen einzulassen und zu sehen, wie sieht das im Einzelfall aus, wie sieht das konkret aus.
Ich würde gerne anknüpfen bei der Katharina, die die Schuhe ausgezogen hat. Und du hast den einen Text, den Bibeltext von Mose, der mit 80 Jahren über die Steppe hinaus gezogen ist, also unprofessionell geworden ist als Hirte, in die Wüste, wo es kein Futter gibt und kein Wasser. Über die Steppe hinaus, so fängt es an im zweiten Buch Mose, das dritte Kapitel, erste Satz, gezogen ist, weil er irgendwie eine Sehnsucht hatte, wo man nochmal über seinen Horizont hinaus musste. Und wir können diese Sehnsucht nachsehen in dem Namen, den er seinem Sohn gegeben hat. Den hat er Gershom genannt, das heißt Gast in der Fremde. Also er hat sich schon als Gast in seiner Gastfamilie gefunden, aber er wollte sich nicht assimilieren. Er wollte der bleiben, der er ist. Und deshalb hat er sich als Fremder. Er hätte sich ja angleichen können, anpassen, also ganzen Programme machen, die wir so anbieten, damit die Leute deutsch werden. Aber das hat er nicht gemacht. Und er hat seinen Sohn Gast in der Fremde genannt. So, das ist völlig klar, was da die Sehnsucht ist. Dass er wieder in die Heimat kommt oder in die Verbindung mit seinem Volk oder wie auch immer man das dann alles vor. Und diese Sehnsucht, die war in ihm und die hat ihn zerrissen. Und mit 80 Jahren hat er gesagt, so jetzt breche ich auf. Zum Berg Horeb steht da. Also es ist schon eine Gottes Sehnsucht, die da drin sich ausdrückt. Aber das hat nicht geklappt. Das ist ja so, wenn man in die Fremde geht oder auf die Straße geht oder wo anders hingeht. Also ich habe gehört, in eurer Gemeinde sind welche vor ein paar Tagen so als Obdachlose eine Nacht unterwegs gewesen. Das heißt, das ist so ein Schritt über die Steppe hinaus, über das, was ich kenne, wo ich dann auch was Neues sehe. Und er hat was Neues gesehen, was jemand, der in der Wüste gelebt, überhaupt nicht sehen würde. Da sagt man dann, das kenne ich schon. Also die Leute aus der Wüste hätten gesagt, da brennt ein Dornbusch, ja wunderbar, das passiert immer mal wieder, Selbstentzündung. Die Erklärung ist da. Und so ist es auch, wenn wir in unserem Alltag sind. Wir sind schon in der Schule oder auf der Arbeit oder zu Hause, wo wir hinwollen, oder noch in Gedanken bei dem Streit mit der Großmutter oder wem auch immer. Also wir sind in diesem Jetzt ja nie da. Wir laufen da bloß durch. Und dieses Exerzitien, dieses Üben, geht darum, ins Jetzt zu kommen. Also nicht einfach vorbeizulaufen. Ob das nun still in einem Kloster ist, bei den ganzen Gedanken, die in mir so rumwirbeln, oder auf der Straße, wo alles Mögliche ist. Aber wir laufen eben vorbei an einem Bettler, weil wir sagen, das kennen wir schon. Oder wir geben was, oder die Musik, oder was es dann immer ist. Oder an einem Krankenhaus. Wir können das gar nicht immer in dieses Jetzt kommen. Das wäre eine völlig falsche. Also er hat die Chance, dadurch, dass er Fremder ist in der Wüste, etwas zu sehen, was die Einheimischen, die Sesshaften, gar nicht sehen können. Er sieht einen Dornbusch, der brennt, und sieht ihn als etwas, was nicht verbrennt. Das ist ja der springende Punkt in dem Satz. Ob das jetzt eine Einbildung war oder nicht, ist völlig Schnuppe. Er sieht das und wird neugierig. Und das ist der springende Punkt, wo man anfängt zu üben. Also wo man neugierig wird, was ist denn das eigentlich? Und da sind eben einige von euch neugierig geworden, was ist denn das eigentlich, Obdachlosigkeit? Und ihr wolltet in den U-Bahnhof gehen, um ein bisschen warm zu sein nachts, und da seid ihr rausgeschmissen worden. Und da ist der genaue Punkt zu merken, da ist etwas anders, als wenn ich das im Fernsehen sehe oder im Vorbeigehen sehe. Ich erlebe an mir diese, meinetwegen erst anschnauzen und dann freundlichere, aber auf jeden Fall dies rausgeschmissen sein, nicht dazugehören, nicht sich an einem Ort versammeln, wo es vielleicht geschützt ist. Also aus dieser Sesshaftigkeit raus. Und dann auf einer Bank zu sitzen und zu entdecken, wie die Nachbarn eben welche sind, die das Jahr ein, Jahr aus, die da zu Hause sind in dieser Obdachlosigkeit. Na gut, also er sieht etwas und wird neugierig. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und ihr seid ja wahrscheinlich auch alle neugierig. Was brennt denn in eurem Leben und verbrennt nicht? Es gibt nichts Materielles, was nicht verbrennt. Das gibt's gar nicht. Also ist es ein Bild für was. Aber es ist ein Bild für was ganz Entscheidendes im Leben. Ich kenne bloß die Liebe, die brennt und nicht verbrennt. Vielleicht kennt ihr was anderes, aber ich kenne nur die. Also es ist ein Bild für diese Gegenwart Gottes, die brennt und nicht verbrennt. Also er macht sich auf den Weg, das ist klasse. Und wenn Menschen sich auf den Weg machen und es überhaupt suchen, was dahinter steckt, dann kann was passieren. Und der kommt an einen Moment und das, so schicken wir die Leute auf die Straße. Wenn ihr dann merkt, wenn ihr unterwegs seid, da habt ihr eine Intention, da ist was, da kribbelt euch was, ihr solltet stehen bleiben. Sei es vor einem Krankenhaus oder vor einer Blume oder vor einem gesprähten Spruch oder eine Werbung oder eine Suppenküche, völlig schnuppe wo. Oder in einem Hinterhof. Ihr spürt, ihr solltet da in den Hinterhof gehen. Da ist irgendwas. Das ist der Ort, dann auch dahin aufzubrechen. Oder stehen zu bleiben. Und da kann was passieren. Und dann gibt es in der Geschichte, also er bezeichnet das als heiligen Ort. Hier, wo du stehst, ist heiliger Ort. So wird es in der Geschichte beschrieben. Also es gibt diese Momente und diese Orte der ersten Liebe oder des Unfalls mit dem Kind oder wo auch immer, wo sich was verdichtet und wo wir was lernen können. Und das ist für jeden woanders, deshalb wissen wir überhaupt nicht, wo wir Leute hinschicken sollen. Wir können nicht sagen, da im Wedding oder da im Moabit ist ein heiliger Ort, da geht man hin. Gibt es nicht. Wenigstens nicht so allgemein. Es gibt einen Versammlungsort hier und der ist dann vielleicht auch heilig, so als Gemeinschaftserlebnis. Aber für den Einzelnen hat Gott genug Fantasie, uns jeder ganz anders zu machen, aber auch an irgendeinem anderen Ort auf uns zu warten. Und es geht um dieses Warten, wo wir Jesus begegnen. Also in den Auferstehungsgeschichten wissen wir ja, dass es jedes Mal anders war. Der erste Mal als Gärtner und dann als durch die Tür gehen oder als Fremder unterwegs mit Emmaus-Jüngern oder am See Genezareth so beim Fischgrillen. Also er hat es immer wieder anders gemacht. Wir leben in so einem Versteckspiel mit Gott. Und das Schlimmste ist beim Versteckspiel, wenn die Leute nicht suchen. Das ist ganz ekelig. Und in der Situation lassen wir ja Gott oft. Zu sagen, na gut, also haben wir nicht gefunden, gehen wir mal weiter. Also so in dieses Nomadische, in dieses Suchende, in dieses, also wieder Offene zu werden. Und dann merkt er, so, hier ist der Ort, wo mir was gesagt werden soll. Hier ist heiliger Boden. Und dann kommt der nächste Satz und das sind ja deine Schuhe. Also wie kann man an diesem Ort, wo man spürt, oh, hier muss ich anhalten. Vielleicht ist es der Ort, wo mir was gesagt werden soll. Das ist ja kein Wissen, sondern es ist ein Ahnen, es ist eine Intention. Wie kann ich da aufmerksam sein? Und die Aufmerksamkeit als Mensch, so mit ganzen Organen, die kann man von den Händen oder von den Füßen her. Man kann an den Füßen überall massieren, die Galle, die Leber, das Herzen und sonst was. Man steht mit der ganzen Realität auf dem Boden, wenn man die Mauer dazwischen weglässt, die Sohle. Also wir sehen ja immer, wir mauern uns ja immer ein und sagen, wir wüssten es. Und diese Sohle, diese Mauer, diese Distanz wegzulassen. Und die heißt nun mal auch nochmal bei jedem anders. Bei einem sind es hochhackige Schuhe, auf den anderen runterzuschauen. Bei dem anderen sind es Turnschuhe, immer gleich wegzulaufen, wenn es Konflikte gibt. Bei dem anderen sind es bunte Schuhe, um irgendwie sich durch Besonderheit zu distanzieren. Beim anderen sind es Schuhe mit Stahlkappen, womit man so als Waffe benutzen kann und drauf treten oder so. Also jeder hat so seine Schuhe und abends frage ich immer gerne, wenn die Leute gemerkt haben, sie standen an einem Ort und konnten da stehen bleiben, wo sie vielleicht sonst überhaupt nie stehen bleiben können. Also eine Frau, die Angst hatte vor Obdachlosigkeit, hat 3 Tage auf einer Bank gesessen und dann nach 3 Tagen gemerkt, dass sie neben einem Obdachlosen sitzt, dass sie jemand kennt, vor deren Situation sie Angst hat. Und plötzlich war die Angst weg. Dann habe ich gefragt, und das ist so ein bisschen Standard, welche Schuhe musstest du da ausziehen? Welche Distanz musstest du da ablegen? Und da gibt es dann manchmal nicht so Helfer, aber manchmal gibt es also so die Antwort, die sind mir ausgezogen worden. Die habe ich gar nicht aktiv ausgezogen. Oder es gibt die Antwort, naja, ich glaube, ich habe 3 Paar Schuhe übereinander an. Und da ist das erste Paar ist vielleicht jetzt gefallen. Aber und dann ist ja die Frage, wie man weiterlebt ohne diese Schuhe. Und da setzt Jesus an. Er schickt die Jünger los. 72, glaube ich, steht im Evangelium bei Lukas, Kapitel 10. Ihm vorauszugehen und anzukündigen, dass er kommt auf dem Weg nach Jerusalem. Und er hat sie immer zu zweit ausgesandt. Also viele Exegeten meinen, das ist Mann und Frau. Ne? Das sind Ehepaare, die er vorausgeschickt hat. Und die das sagen sollten, dass Jesus kommt. Also Mission, kann man sagen. So, ne? Und da sagt er ihnen 2 Sachen. Ich schicke euch wie Lämmer unter die Wölfe. Macht euch nichts vor. Der Kapitalismus ist hart. Er kann das nicht verstehen. Also es ist so eine Beschreibung. Ne? Vielleicht hat man das damals nicht Kapitalismus genannt, sondern anders. Aber diese Gefahr, also wie Lämmer unter die Wölfe, als Futter geradezu so vom Gefühl. Aber genau das ist die Weise, wie wir losgeschickt werden als Nomaden. Nicht mit einer Burg, nicht mit Mauern, sondern als Menschen. So. So, und dann gibt er ihnen 4 Anweisungen mit. Und die sind ja dann ganz spannend. Und da kommt das wieder vor. Die erste Anweisung ist, lass das Portemonnaie weg. Jetzt habe ich da so was anderes drin, aber gut, das hier. Lass es weg. Also denkt nicht ans Geld. Geht nicht, also das geht und das geht nicht. Und kauft euch euer Glück nicht ein. Könnte man das übersetzen. Vielleicht könnt ihr es anders übersetzen, ist auch recht. Also die erste Anweisung ist, setzt euer Vertrauen nicht aufs Geld. Und er weiß ja, dass wir pfiffig sind und dass wir schnell was einkaufen können und das in den Rucksack tun, damit wir nicht so ohne sind. Deshalb kommt die 2. Anweisung, lasst die Tasche weg. Also seid ehrlich da mit euch. Gut, das ist so der erste Teil. Und dann kommt eine Anweisung, zieht die Schuhe aus. Und ich höre das so, dass im Orient, wenn man in ein Haus kommt, die Schuhe ausgezogen werden, als Respekt, als Gast dort einzutreten. Aber tut das nicht erst, wenn ihr in das Haus kommt, sondern jetzt. Also geht in dieser Intention oder Absichtslosigkeit los und lasst euch zeigen, was da los ist. Also geht in den Respekt jetzt beim Loslegen, den nicht und erst, wenn ihr irgendwo seid. Also dieses drauf zugehen, zieht die Schuhe aus. Und die 4. Anweisung ist ein bisschen kompliziert. Also da habe ich jahrelang gebraucht, die überhaupt zu ahnen, was sie mir sagt, weil alles muss man ja irgendwie übersetzen. Das Portemonnaie muss man ja vielleicht auch für einen anderen in was anderes übersetzen, was er loslassen muss oder sie loslassen muss, damit in diese Offenheit tritt. Na gut, also bei dem vierten, das ist mir wirklich schwer gefallen. Und ich habe mal so eine Gruppe das auch erzählt und dann ist eine Ordensschwester aufgestanden und 75 und hat geschrien, ich will doch nicht unhöflich sein. Jesus sagt, grüßt nicht unterwegs. Das soll mal einer verstehen, ne? Also ich habe das erst so verstanden, naja, im Orient ist das so, wenn du grüßt, dann wirst du eingeladen, also dann kommst du nie an, also damit du ankommst, darfst du nicht grüßen. So habe ich das gedacht. Also. Aber mit den Exerzitien auf der Straße, so nach und nach, habe ich gemerkt, vielleicht ist da noch ein anderer Sinn drin. Und der mir jetzt am glaubwürdigsten oder vorkommt, ist der, lasst eure Gesetze, eure Konventionen mal liegen. Also geht in so eine Offenheit, Stück weit wenigstens, aus diesem Man muss rauszukommen. Man muss doch die Haare kämmen, man muss. Also unsere ganze Erziehung ist ja immer wieder in diesem Man muss. Und Gott ist nicht Man muss. Und lasst euch auf diesen Weg aus dem Man muss rausführen, damit ihr dann tun könnt, was dran ist. Und das ist eine furchtbar schwierige Kiste. Aber dafür steht eben diese Anweisung, so höre ich das, grüßt nicht unterwegs. Man muss doch grüßen. Das habe ich durch diese Schwester gelernt. Man muss doch höflich sein. Man muss doch angenehm sein. Man muss doch einfach nett sein. Und Christ muss doch nett sein. Nee. Lass diese Konventionen ruhen und guckt, welche er braucht und welche er nicht braucht. Und das ist so ein, darum geht es bei den Übungen, bei den Exerzitien. Also Gott den Vortritt zu lassen und nicht meine Man muss Geschichten. Soll ich noch 5 Minuten sagen? Ja, oder ist das schon zu lang? Dann sag mal.
Ich glaube mal, die Menschen, die dir zuhören.
Ja?
Ich würde sagen, die Antwort ist relativ
noch einfach. Noch 10,
go.
Verstehst nicht? Gut, also es gibt bei diesen Exerzitien 3 Impulse und die habe ich in diesem neuen Buch mal festgehalten. Das ist einmal diese eigene Sehnsucht, die wir bei Mose da mit dem Namen des Jungen gehört haben. Dann dieses zu spüren, dass es heilige Orte oder Dornbüsche gibt, in denen mir was gesagt werden soll, in denen mir die Liebe gezeigt werden soll, ist ja manchmal sehr dornig. Und selbst noch im Neuen Testament kriegt Jesus so einen Dornbusch auf den Kopf, in deren Mitte dieses Feuer ist, dieses Leben, sein Gesicht. Und schließen tun wir es mit einem Impuls, und das ist die Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch kennt, alle gut, ist die Emmaus-Jünger. Und bei den Emmaus-Jüngern, das ist ja so eine Auferstehungsgeschichte, dass die Frauen zum Grab gegangen sind, eben den Leichnam nicht mehr finden und mit der Botschaft wiederkommen, er ist auferstanden, er lebt. Und der Petrus, mal gucken, ob die Frauen wirklich so und ob das stimmt, geht hin und sieht, ja, stimmt. Und da wird es zweien dann zu viel. Das kennt ihr in der Gemeinde sicherlich auch. Wenn es dann so ganz heiß wird, dann verlassen auch Menschen die Gemeinschaft. Und ich habe das dann immer so gedacht, die hatten die Faxen dick und sind nach Emmaus, nach Hause gegangen. Aber so auf der Straße, je mehr ich so, also an dem Ort mir das Evangelium sagen lasse und merke, dass Jesus sagt, ich bin die Straße, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, also ich bin Straße. Und er sich als Obdachloser kennzeichnet, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, ich habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. So sagt er ja. Das ist ja eine Umschreibung, ich bin obdachlos. Also wo er vieles so verknüpft mit der Straße und fast alle Geschichten im Neuen Testament auf der Straße stattfinden. Die Heilung. Und wenn es dann mal nicht klappt mit der Straße, dann wird das Dach abgedeckt und dann ist es eben Straße. Oder wenn es nicht klappt, dass er eingeladen ist, dann kommt eine Frau, die da eigentlich nicht sein soll, und bringt die Straße mit ins Haus. Also fast alles ist auf der Straße. Da gehen diese beiden, die irgendwie, denen es rappelig wird bei der Auferstehung am Ostertag, gehen eben los nach Emmaus. Und meine Neugierde ist da immer, wie heißen die beiden? Einer wird da genannt in der Emmaus-Geschichte. Kleopas. Die beiden reden miteinander und reden so ihren ganzen Frust, den sie haben, reden sie da und wir können teilnehmen an diesen Zweien, also in welcher Situation sie sind. Und mir ist immer aufgefallen, den zweiten Namen kenne ich nicht. Und dann haben wir Exerzitien in Paris gemacht und da war eine junge Brasilianerin und die sagt, das ist doch klar, das ist eine Frau. Das kann doch gar nicht anders sein. Die gehen nach Hause. Wie hätten sie den Dritten einladen können? Der Mann konnte doch gar nicht kochen. Ist ein guter Hinweis, finde ich. Hat jetzt historisch vielleicht gar nicht richtig, aber ist ein Hinweis, nochmal zu suchen, wie heißt denn diese zweite, die klar ist eine Frau, aber wie heißt sie denn? Und dann habe ich dieses Jahr, wirklich erst dieses Jahr, es hat lang gedauert, dieses Jahr gemerkt, dass sie im Johannesevangelium genannt wird. Da gibt es drei Frauen, die unter dem Kreuz stehen, so berichtet das Johannes. Die heißen alle Maria, ist einfach. Maria, die Mutter Jesu. Maria, die Frau des Kleopas. Maria Magdalena. Da ist also ein Ehepaar, ob das total historisch stimmt oder nicht, ist eigentlich auf der Straße nie so ganz wichtig. Wichtig ist das, was ich wahrnehme. Also da ist eine Frau, die heißt Maria, sie ist die Frau von Kleopas und sie steht unter dem Kreuz und ihr Mann ist weggelaufen. Das ist ja schon mal eine ziemliche Zerreißprobe. Und ich denke, das kennen alle Ehepaare und alle Freunde, dass es solche Zerreißproben gibt. Dass man Dinge verschieden sieht. Und dann kommt es auch noch zu diesem Eklat, dass der nicht tot bleibt, sondern auferstanden sein soll. Da ist Redebedarf bei den beiden. Da müssen sie beide mal drüber reden. Was meinen wir eigentlich, wir beide? Und wo sollen sie hingehen? Sie gehen auf die Straße. Und also dieser Kleopas und Maria gehen da und wir hören ihnen zu, was sie reden. Dass sie irgendwie nicht mehr ein und aus wissen. Dummerweise sind sie auf die Straße gegangen. Und die Straße ist Christus, aber das wissen sie nicht. Und er kommt als Fremder zu ihnen. Und dieser Kleopas ist immerhin so mutig und fragt und sagt, antwortet ihm, als er sagt, ich weiß gar nicht, worüber ihr redet. Das ist das Dritte in der Beziehung. Das Dritte ist etwas, was mich fragt. Was ich ja nicht greifen kann, was ich nicht als Besitz, als Portemonnaie oder als was anderes in der Tasche habe, die Einheit der Beziehung. Wenn wir Exerzitien auf der Straße machen und Ehepaare, dann müssen wir immer dreimal zuhören, dem einen, dem anderen und der Gemeinsamkeit. Das ist ja eine eigene Person. Und so ist diese eigene Person uns oft fremd. Und dieser Fremde begegnet den beiden auf der Straße und fragt sie. Das ist eine ganz entscheidende Sache, dass wir anfangen zu reden. Sonst kann nichts passieren. Und er antwortet auch. Und jetzt kommt die ganz große Chance, wenn in der Beziehung dieses Dritte nicht wegläuft, sondern eingeladen wird. Also er wollte weitergehen, das ist auch wichtig, das Dritte hat keine Herrschaft über uns. Gott ist nicht die Herrschaft, die uns zwingt, sondern geht weiter. Der Obdachlose, den wir begegnen auf der Straße, geht weiter. Herr Christus geht weiter. Der bleibt in diesem Nomadischen. Und in dem Moment waren die beiden so clever, kann da nur sagen, clever, und haben gesagt, du, bleib. Auch wenn wir es nicht verstehen und auch wenn alles nicht. Und dann merken sie, wie diese Geschichte sich dreht. Sie sind die Gastgeber und plötzlich ist das Fremde, das Gemeinsame, der Gastgeber und bricht ihnen das Brot. Und sie merken darüber, brannte und nicht unser Herz. Und dann wird's heiß in der Geschichte. Also die Leute haben ja ausgegraben, wo Emmaus liegt. Irgendwie sind sich nicht ganz einig geworden bis heute. Aber eine Möglichkeit ist, dass das 35 Kilometer weg war. In der Geschichte steht, es eine kürzere, also 5 Kilometer oder 10. Also steht eine kürzere Distanz. Aber beim Aufgraben, und da haben sie gemerkt, dass über diesem Haus von den beiden im 3. Jahrhundert eine Kathedrale gebaut ist. Also damals wussten die noch, dass es zwei, ein Mann und eine Frau waren. Und da stellt euch mal vor, ihr geht also in so einer schwierigen Situation, auch als Gemeinschaft, und dann merkt ihr, also wir müssen wieder zurück, wir müssen das erzählen. Also wir müssen es gar nicht erzählen, wir müssen da wieder sein, wo die Gemeinschaft ist, der Zeugen der Auferstehung. Und die gehen noch in derselben, am selben Tag die 35 Kilometer zurück. Also wo ist in unserem Leben etwas, was uns sofort, wo wir was sofort machen müssen und sofort, also in Müdigkeit wieder aufbrechen. Und das ist dann schon ein dickes Ding, da so in der Nacht wieder zurück und diese lange Distanz. Gut, vielleicht stimmt das ja alles nicht, vielleicht ist es kürzer gewesen, Schnuppe, aber der Satz, der da steht, ist, sofort kehrten sie zurück. Und dann kommen zwei Sachen so in kirchlichen Gemeinschaften vor, die mich unheimlich wütend machen. Sie gehen nicht zurück, um zu erzählen. Sie gehen zurück und hören dem Petrus zu. Das ist die Geschichte, wie sie steht. Also man darf sie nicht so missionarisch verdrehen. Sie bleiben in dem Hören. Und das sind Exerzitien auf der Straße, in dieser Aufmerksamkeit, im Hören zu bleiben. Und so schicken wir, also so erzählen wir die Geschichte und laden sie ein, am letzten Tag der Exerzitien eben zurückzukehren. Und zu üben, nach Hause zurückzukehren, in diese Sesshaftigkeit. Und wie soll man das üben? Also wir gehen meistens in eine Gemeinde zurück und gehen in den Gottesdienst und gehen in etwas, was wir kennen. Und wie können wir da diese Aufmerksamkeit behalten? Also vielleicht in den Kranken, die vorm Krankenhaus stehen und rauchen, Christus zu erkennen oder anderswo. Und dann in unserem Alltag, wie können wir da diese Aufmerksamkeit behalten? Und so gehen wir mit diesem Wunsch, das zu üben, die Aufmerksamkeit zu behalten, zurück und hören zu. Und hören bei dem Bekannten zu, was wir kennen, und merken, dass wir es neu sehen. Und so sind die auch zurückgekommen und haben dem Petrus zugehört. Und dann passiert etwas im Zuhören, dass man merkt, oh, das, was ich da höre, das kenne ich ja. Das habe ich ja, ich habe ja sowas Ähnliches erlebt. Vielleicht habe ich nicht auch Krebs gehabt, aber vielleicht was anderes, was mich irgendwo aufmerksam macht, das zu verstehen. Und dieses, ja, kenne ich, das haben sie dann auch gesagt, sie haben es dann auch ausgedrückt. Ja, wir haben was erlebt, was ähnlich ist, was du erzählst, Petrus. Wir haben es in Emmaus erlebt. Und wir haben es vielleicht im Wedding erlebt oder in Moabit oder wo auch immer, ja. Und dann kommt ein Satz, der von den Theologen abgeschnitten ist. Und das ist das Zweite, was mich immer aufregt. Das ist abgeschnitten worden und zu der nächsten Lesung dazugeschnitten worden. Und dieser Satz, der da abgeschnitten worden ist, der heißt, während sie erzählten, trat Jesus in ihre Mitte und wünschte ihnen den Frieden. Und es ist schon brutal, dass sowas weggeschnitten wird. Aber es ist für mich noch brutaler, zu merken, wie die erzählt haben. Also aus dem Hören raus haben sie erzählt, sie sind in dem Hören geblieben und haben nicht was Historisches erzählt. Gestern oder vor 5 Stunden haben wir das erlebt. Also wie wir es oft machen vor 2000 Jahren, als Jesus gelebt hat und so. Sondern jetzt, sie haben so erzählt, dass er jetzt wieder da ist. Und das haut mich immer um. Also wo passiert das in meinem Leben, dass ich nicht was Vergangenes erzähle, sondern im Jetzt bleibend das erzähle, was jetzt auch wirklich passiert. Und ihr könnt ja nachlesen, es ist wieder eine Katastrophe. Sie erkennen ihn wieder, also erkennen ihn schon, aber sie glauben es nicht. Und dann kriegt er irgendwann, also ich sage keinen Wutanfall, aber ein bisschen Verzweiflung. Sagt er, habt ihr überhaupt nichts zu essen da? Gebt mir doch was zu essen. Dann merkt er, dass ich da bin. Also diese Gastfreundschaft wieder. Kommt doch in die Gastfreundschaft zurück. Jetzt habe ich aber wirklich genug gesagt. Ja?
Ich habe mal eine Frage. Ich finde das sehr spannend. Ich habe vor Jahrzehnten, meine Frau ist katholisch, Kontakt gehabt zu den kleinen Schwestern.
Ja.
Das ist auch ein Orden gewesen. Die haben also in einer Art Wohngemeinschaft zusammengelebt, sind also auch in Frieden gegangen, in den Arbeitsbereich. Und ich fand das toll, weil so bei den kleinen Schwestern, das habe ich damals so kennengelernt, ich meine Frau, da konnte man zu jeder Zeit hinkommen irgendwie auch. Ne? Die hatten also immer eine offene Tür. Und das habe ich jetzt so ein Stück, ich habe so den Impuls gekriegt, nochmal an diese Erinnerung eben auch. Ich weiß nicht, was aus den kleinen Schwestern geworden ist. Auch meine Frau hat im Moment keinen Kontakt. Kann auch sein, dass die aus Berlin ganz rausgegangen sind. Aber es ist eine tolle Sache auch.
Die sind rausgegangen. Die Gemeinschaft gibt es nicht mehr. Und sie haben eine neue gegründet. Und die neue, die gegründet ist, sind 4 Frauen aus 4 verschiedenen Ländern, die obdachlos leben in Berlin. Die haben zwar einen Bauwagen, wo sie immer mal wieder schlafen, aber die in diesen Notunterkünften mitschlafen und also auf einer Pappe irgendwo im Gemeindesaal oder wo auch immer. Und also diese Freundschaft auf der Straße leben. Ja. Kann nicht jeder, muss auch nicht jeder. Nur, also es gibt Christen, die das spüren und das auch irgendwie sichtbar leben, was vielleicht jeder in seinem Herzen hat. Und man denke ich, Eltern müssen ja manchmal auch auf diese Erde kommen mit ihren Kindern und da leben. Und gibt es viele verschiedene Formen, das muss man jetzt nicht, es müssen nicht immer alles obdachlos sein, es können auch ins Gefängnis gehen. Es gibt eine Gruppe von kleinen Schwestern, die lange im Gefängnis gelebt hat, immer wieder wechselnd in der Schweiz. Also die so an solche Orte gehen, also wo das bürgerliche, das sesshafte Leben so meist nicht hinguckt. So, jetzt habe ich aber genug gesagt. So, ihr könnt alles noch fragen, aber ich wollte mal eine Stufe runter.
Vielleicht hat es ein wenig gebrannt in unseren Herzen. Vielleicht haben wir gemerkt, dass das Stichwort Neugier, dass für Moses dieser Punkt der Veränderung ist, dass wir das auch bei dir erlebt haben, bei dem, was du erzählt hast und wie du es erzählt hast. Und vielleicht ist das der Punkt, wo man am Ende nicht Amen sagt, das ist immer die Gefahr, man versteht das als Schlusspunkt und das war's, sondern wo einfach deutlich wird, das kann zum Doppelpunkt werden, auch zur Begegnung mit dir.
Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, wo diese 3 Sachen, die ich jetzt erzählt habe, drinstehen. Einfach mal festgehalten und wenn es einer lesen will, kann das. Ich habe es ein bisschen zerhackt, damit es kleinere Portionen werden, aber im Großen und Ganzen sind es diese 3 Impulse.
Und es sind Impulse. Das heißt, es ist nichts, was dann hinterher fertig ist, sondern es ist etwas, was ganz im Gegenteil dazu führt, dass danach noch mehr Neugier, noch mehr Brennen ist und wir das Interesse haben, mehr zu haben.
Aber ich habe euch noch ein materielles Geschenk mitgebracht. Also ihr könnt ruhig eine Tasche haben und es da reintun. Wir haben einen, in der Wohngemeinschaft, in der ich lebe, wir sind also mehr geworden als drei, meistens sind wir jetzt so über 14, 15, haben wir einen Älteren, auch einen Jesuit, der ist jetzt 86, und als er 85 wurde, haben wir die Freunde gefragt, doch mal eine Geschichte aufzuschreiben, und daraus haben wir ein Buch gemacht. Und da sind Geschichten zu ihm, aber wir hatten ja nicht festgelegt, welche, was für Geschichten es sind, und wir haben die ein bisschen gesammelt, und da sind auch ein paar Geschichten von Leuten, die Exerzitien auf der Straße gemacht haben und die Erfahrung, aber es gibt auch Geschichten zu dem interreligiösen Gebet, was heute Nachmittag ist, mitten in Berlin. Also Menschen verschiedener Religionen, denn diese Intention von Mose, die ist ja nicht auf die Christen beschränkt. Auch andere haben diese Sehnsucht und leben aus der Sehnsucht mit ihrer Tradition. Machen wir jeden Monat, im ersten Sonntag, machen wir ein interreligiöses Gebet, in der Regel auf dem Gendarmenmarkt. Heute geht das nicht, weil das Weihnachtsmarkt. Aber sonst weichen wir außen Platz weiter, Haus Vogteiplatz. Und die Geschichten und viele andere haben wir da in diesem Buch zusammengezogen. Und da habe ich euch mal drei Exemplare mitgebracht. Die gebe ich dir.
Dankeschön. Vielen Dank. Das heißt, die können wir verleihen.
Verschenken wir
wohl. Können wir verleihen, dass so möglichst viele sie vielleicht auch lesen können. Das Buch heißt Geschwister erleben. Das ist ein dickes Buch. Das erscheint viel Erlebnisse auch dann verschriftet zu sein.
Es sind 100 Leute, die das geschrieben haben.
100 Leute. Als kleiner Hinweis nochmal zum Thema Doppelpunkt. Es gibt die Möglichkeit, mit dir auch Exerzitienwochenenden in Berlin zu erleben. Ist das richtig?
Also, ich habe 5 Jahre diese Exerzitien auf der Straße begleitet, ohne zu wissen, dass ich das tue. Es sind Leute, die sind gekommen, einzeln oder auch einmal als Gruppe. Aber ich habe das nicht kapiert, dass das, was das ist. Und jetzt hat daraufhin einer gesagt, das ist Beten mit offenen Augen. Also nicht Beten irgendwo im Abgeschiedenen, wo man auf eine Wand guckt oder auf ein Bild oder auf mit geschlossenen Augen, sondern Beten mit offenen Augen. So hat er das genannt. Und dann hat es Leute gegeben, die gesagt haben, du Christian, jetzt bist du arbeitslos geworden, dann organisier das doch nochmal. Und dann haben wir, weil es in verschiedenen Städten passiert ist, haben wir irgendwie einen Titel gebraucht. Zu Anfang hieß das Exerzitien in Kreuzberg. Und dann haben wir das ausgeweitet, weil es jetzt so in mehreren Ländern auch gemacht haben und Bundesländern. Aber das waren immer 10 Tage. Aber dann haben wir es auch gleich nur mal einen Tag gemacht. Und dann, vor ein paar Jahren, sind wir irgendwie verrückt geworden. Also ich denke, die verrückteste Geschichte für mich ist dieses Jahr passiert. Wir sind in Hamburg gewesen, 10 Tage. Und dann machen wir das in 2 kleinen Gruppen, maximal zu 5 in der Gruppe, und haben jeweils einen Mann und Frau als Begleiter, also die zuhören. Und es waren nur 3 da. Hatten sich nur 3 angemeldet, 2 wollten nochmal später kommen, und wir waren mit 4 Begleitern da, das heißt für 2 Gruppen. Und 2 hatten es schon gemerkt, na gut, da müssen wir wieder gehen. Aber eine Stunde bevor wir angefangen haben, standen 7 Obdachlose von der Reeperbahn vor der Tür und haben gesagt, sie wollen zu einer Informationsveranstaltung. Da hatte in der Suppenküche ein Zettel gehangen, Exerzitien, wo ist nicht, im Alltag oder irgendwas, und da hatten sie es noch ein bisschen beschrieben, Informationsveranstaltung um 5 am Samstag. Die standen vor der Tür, 7, na gut, haben wir gesagt, kommt mal rein, trinken wir Kaffee, dann haben wir ihnen das ein bisschen erklärt, und 5 sind geblieben und haben die Woche mitgemacht. Aber es sind auch Menschen gekommen, die so aus dem Gefängnis kamen. Und die gehen noch mal ganz anders auf die Straße. Klar, die in Hamburg, die lebten auf der Straße, die brauchten wir nicht auf die Straße schicken. Das war nicht der Punkt. Das war, sie noch mal neu zu erleben. Aber, und wenn dann Leute aus dem Gefängnis kommen, muss mich doch noch mal holen. In Berlin war das, da habe ich dann diese Moses-Geschichte erzählt und dann hat einer gesagt, ich weiß genau, wo ich hingehen muss. Ich weiß, wo dieser heilige Ort für mich ist. Ich weiß genau, wo ich hingehen muss, aber das traue ich mir nicht. Und dann hat der Nachbar gesagt, gut, der wusste ja auch nichts, dann komme ich mit. Und dann sind die beiden losgegangen. Und sie hatten einen Hund mit. Und dann haben sie sich am Bahnhof Zoo auf diesen Busparkplatz da gesetzt. Das ist so eine kleine Straße und auf der anderen Seite ist der Bahnhof und da gehen Leute auf und ab. Das ist so der Stricher. Und da haben sie sich beide hingesetzt und anderthalb Stunden meditiert. Und sie kamen wieder und der sagte, ja, mit der Geschichte von Mose, von Dornbusch, da konnte ich da bleiben. Da gehe ich morgen nochmal hin. Und dann sind sie wieder hingegangen und anschließend sind sie in die Gedächtniskirche gegangen und haben Halleluja gesungen, dass sie wieder an diesem Ort die Schuhe ausziehen konnten und sein konnten. Und dritten Tag konnte der zweite nicht und der ist allein hingegangen. Und jetzt passiert Folgendes. Er sitzt da und nach einer Dreiviertelstunde setzt sich einer von den Strichern in die Nähe und macht seinen Joint. Und er sagt zu ihm nur, naja, anders kann man das doch auch nicht aushalten, oder? Ende der Konversation. Er geht wieder zurück. Und nach 10 Minuten kommt der nächste Stricher und setzt sich zu ihm. Nachher saßen 7 um ihn herum und haben ihre Geschichte erzählt. Und dann konnte er auch seine erzählen. Dass er 10 Jahre auf dem Strich war, als Stricher und später als Kunde. Und dann lange im Gefängnis war. Und dass es einen Ausweg gibt. Im Glauben. Da wollten sie nicht mehr so viel hören, aber er ist sowas von glücklich wiedergekommen und sagt, also über diese Gemeinschaft. Über diese Gemeinschaft der aktiven und nicht mehr aktiven Stricher. Und dann haben wir einen Gottesdienst gefeiert, als er zurückkam und er sagt bei dem Gottesdienst, ich glaube es ja zwar nicht im Augenblick, aber wenn es Gott will, dann kann er mich dahin schicken, in die Mission. Also diese Angst, dieses, da kann ich nicht hingehen, das geht nicht und da komme ich in meine Vergangenheit zurück und sonst was. Und das sind alle 3 Geschichten, die ich euch heute erzählt habe. Naja, 2 habe ich bloß erzählt. Mose ist zurückgeschickt worden in seine Alte, in sein Volk, um da das ganze Volk vom Kapitalismus zu befreien, sage ich mal, also aus dem Sklaverei zu holen, im Namen Gottes. So ein bisschen, wenn uns das gesagt wurde, ein bisschen balla, das kann man ja gar nicht glauben, dass Gott das von einem will. Er auch nicht nebenbei. Oder die Emmaus-Jünger, die auch wieder zurück mussten. Dieses Zurück ist ja was Typisches im Glauben. Dass wir also nicht in die Flucht geschickt werden, sondern in den Zurück zum Glauben. Also in die erste Liebe, habe ich vorhin gesagt. Oder so in die Zurück. Und das... Also das habe ich erlebt. So, jetzt war mal deine Frage mit dem Kürzer. Ne? Bin manchmal ein bisschen um die Ecke. Wir haben dann alles Mögliche probiert. Und das Kürzeste, was wir probiert haben, ist, auf einen Kirchentag zu gehen und Exerzitien auf der Straße in 2,5 Stunden anzubieten. Und es hat geklappt. So, 40 Leute waren dann jeweils da. Und jetzt in München auf diesem auf diesem Kirchentag haben wir irgendwo sie gesammelt und ihnen diese Geschichte von Lukas erzählt. Da, also lass das Portemonnaie weg und den Rucksack und die Schuhe und grüßt nicht unterwegs und geht los. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns wieder im Treppenhaus von der Uni. Und das waren so knapp 2 Stunden. Und dort ist dieses Gedenkstein oder Erinnerung an die Weiße Rose, also die Leute, die als Studenten im Widerstand gegen Hitler hatten und umgebracht worden sind. Und da haben wir die Mosesgeschichte gelesen, dann haben sie alle so auf den Treppen gesessen und darüber ein bisschen still geworden. Und dann haben wir sie gesammelt in kleinen Gruppen und dass sie erzählten von ihren Erfahrungen. Und als sie in diesem Treppenhaus ankommen, hatte ich nur so gesagt, na, habt ihr schon was erlebt? Und in allen Gesichtern war so ein Strahlen. Ja, ja klar, haben wir es erzählt. Und die eine hat sich in die Freiheit gesetzt, ins Café zu gehen und einfach sich zu erleben. Es gibt nämlich diesen heiligen Ort, nicht nur so zufällig auf der Straße, der ist in jedem von uns möglich, weil auch in uns Christus lebt. Und er ist in Gemeinschaften möglich, also Ehegemeinschaften oder in welchen auch immer. Also so diese Orte zu finden, wo man aufs Leben stößt. Und deshalb auf deine Frage, na klar, machen wir das oft, dass wir auch für kürzere Zeit anbieten. Das Problem ist, du brauchst Begleiter. Du brauchst den Ort, wo erzählt wird. Also, du brauchst den Einladenden, das seid ihr vielleicht selbst, aber es braucht dann auch Leute, die zuhören und die diesen Dienst übernehmen, die nicht selbst in die Exerzitien gehen, also wenn man dann bei sich und aufmerksam ist, sondern aufmerksam sind auf die Geschichten, die erzählt werden. Und das ein bisschen zu organisieren, ist gar nicht immer leicht. Wir haben zwar im Augenblick, glaube ich, 80 Leute, die das tun, in der Bundesrepublik, weil wir immer aufpassen, wo sind Menschen, die zuhören können. Und in diesen 11 Jahren oder 12, die es jetzt sind, haben sich da schon eine ganze Menge gesammelt. Aber die sind nicht so abrufbar, weil das ja alles kostenlos und nebenbei passiert. Also man kann da nicht drüber verfügen, man muss dann fragen. Und so haben wir Anfang dieses Jahres, hatten wir eine Anfrage für 50 Leute, Exerzitien von einem oder 3 Tage zu begleiten. Und da haben wir 13 waren wir, glaube ich, Leute gebraucht, also damit die Gruppen nicht so groß werden. Und die haben sich gefunden, aber das sind so besonderes Situation, dass sich so viele bereit finden, also so 3 Tage dafür zu investieren. Und das war für uns wahnsinnig spannend, weil wir das ja noch nie gemacht haben und das auch für uns so eine Erweiterung ist. Und ja, ein Bekenntnis, es geht. Und es geht wirklich, dass jeder etwas erlebt, was ich mal sagen würde, Christus begegnen. Aber es sind ja manchmal auch Buddhisten oder überhaupt nicht gläubige Menschen, die das tun und die dann vielleicht das erste Mal in ihrem Leben beten oder sonst wie aufmerksam sind. Das ist ja, die Sehnsucht hat ja jeder Mensch, dazu muss er nicht Christ sein.
Ja, danke. Ganz kurz jetzt.
Für was? Ja klar, wir laden jeden Monat ein, seit 10 Jahren. Das steht im Internet, also es ist total offen. Und welche Adresse? Interreligiöses Gebet. So, da findest du es sofort. Es gibt eine eigene Webseite drüber. Und wir machen jeden Monat eine Einladung. Da geben wir uns Mühe und dann schreiben wir die. Und, ja.
Danke.
Bitte. In dem Buch steht auch die Adresse nochmal drin.
Genau. Und diese beiden Bücher, die könnt ihr mit relativer Sicherheit auch in der Adventszeit noch am Büchertisch bestellen und auch bekommen.
Also ich mache es euch ein bisschen einfacher. Ihr könnt welche hier bekommen.
Direkt beim Auto. Leichter geht's. Nur mal nutzt diese Chance nach dem Gottesdienst. Ihr wisst jetzt Bescheid, wo und wie. Und danke für die Impulse. Und was aber auch schön ist, ist es immer ein Geben und ein Nehmen, weil ich habe erfahren, dass du, Christian, dieses Buch Gott 9.0 noch nicht kennst.
Nee, kenn nur.
Das heißt, du hast uns beschenkt, wir dürfen dich beschenken und beim nächsten Mal werden wir austauschen können, was da vielleicht noch an neuen gemeinsamen Impulsen entsteht durch den Austausch, den wir haben.
Dann passt doch auf, ob ich es gelesen habe. Ne?
Ich glaube, so sind wir hier nicht drauf. Sondern neugierig.
Dankeschön.
Wir waren neugierig, und wir waren neugierig auf dich und danke für das, was du uns einfach auch von deiner Arbeit erzählt hast. Vielen Dank. Ja, wir haben noch ein Portemonnaie, das hier rumliegt. Ich werde aber sorgsam dafür sein, dass es auch wieder zurückkommt und mit dir gehen darf.